lese uns den heutigen Predigttext aus Lukas 15, die Verse 11 bis 24, vom verlorenen und wiedergefundenen Sohn. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern.
Gott vergibt. Und wir haben das Gleichnis, diese Gleichnisgeschichte vom sogenannten verlorenen Sohn gehört. Und es ist ein Gleichnis, das viele Künstler auch immer wieder angeregt hat, darüber Bilder zu malen, wie der Sohn zum Vater zurückkommt und wie der Vater den Sohn begrüßt. Und dieses Gleichnis ist vielleicht eine der aussagekräftigsten Worte Jesu über die Liebe seines Vaters zu uns. Und da heißt es eben in Vers 20, der Vater sah den jüngeren Sohn schon von Weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn erlebt seinen Vater als einen liebenden Vater. Und natürlich, wir alle wissen ganz genau, dass dieser Vater für den Vater im Himmel steht, im Bild, und der Sohn, der zu ihm zurückkehrt, für uns als Menschen steht. Aber wie viele Menschen haben Gott noch nie als liebenden Vater kennengelernt? Und viele wissen auch gar nicht, dass sie Gottes Liebe erwidern können und vor allem, wie sie das anstellen sollen. Wie sollen wir Gottes Liebe erwidern? Wie sollen wir ihm vertrauen lernen? Dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, diese Gleichnisgeschichte, hilft uns dabei, dass wir unsere Augen öffnen, unsere Herzen öffnen können, eben für die Liebe Gottes, die sich so ganz praktisch in unserem Leben auch äußern will. Auf die ersten Hörer dieses Gleichnisses, und wir müssen uns etwas vor Augen führen, dass Jesus diese Geschichte an Menschen seines Volkes erzählt. Und dieses Gleichnis ist äußerst befremdlich in Ohren jüdischer Hörer. Das können wir gar nicht so nachvollziehen wahrscheinlich, wenn wir das nicht so genau wissen. Aber Jesus wollte ihnen einfach erklären, warum er sich um die Verlorenen kümmert. Um den Bodensatz der Gesellschaft sozusagen. Und zu ihnen zählten Prostituierte, Zolleinnehmer, Aussätzige, Besatzungssoldaten. Und dass sich ein Rabbi mit solchen Menschen abgibt, die als unrein galten damals, als Leute, die ausgesetzt waren, am Rand der Gesellschaft gelebt haben, war schon sehr skandalös. Und Jesus toppt das Ganze noch, indem es eben auch ums Schweinehüten geht und um Schweinefutter. Und das war für die damals frommen jüdischen Hörer natürlich ein absolutes No-Go. Schwein war unrein. Und dass dieser junge Mann sich mit Schweinen abgeben muss und dann vom Vater mit offenen Armen empfangen wird, diese Vorstellung, die lässt sie gedanklich wahrscheinlich komplett wegkippen. Aber in Jesus selbst kommt die Liebe Gottes eben zu den Sündern. Und Gott unterscheidet nicht zwischen solchen Sündern und solchen Sündern, sondern für Gott sind alle Menschen gleich, was die Sünde anbelangt. Und an diesem Sohn, an diesem jungen Mann, der bei den Schweinen landet, zeigt Jesus den ersten Schritt, wie man frei und heil werden kann und Vergebung erfahren kann. Das ganze Gleichnis, und auf den Impulsblättern findet ihr da auch noch einen Hinweis drauf, bietet ja so einige Schritte von der Sünde, vom Leben in der Sünde zur Vergebung durch Gott an. Aber der erste Schritt ist der, dass er weiß, dass er schuldig geworden ist und aus eigener Kraft eben nicht mehr weiterkommt. Und er weiß, dass er nicht nur an seinem Vater schuldig geworden ist, von dem er das Erbe verlangt und wegzieht und ihn verlässt und das Erbe durchbringt. Er weiß auch, dass er sich an Gott versündigt hat. Woher er das weiß, erzählt Jesus nicht. Aber diese Erkenntnis ist der erste Schritt in Richtung Vergebung. Und das gilt für jeden von uns und auch für jede Schuld. Und im zweiten Schritt ist es einfach wichtig zu spüren und zu erkennen, wir haben einen liebevollen Vater im Himmel und keinen, der uns verdammt oder fallen lässt oder unsere Sünden alle aufrechnet und sagt, ja, so viel hast du gesündigt, also tschüss, na, ich will von dir nichts mehr wissen. Nein. Der Vater im Himmel lässt keinen Menschen fallen. Und dieses Wissen, dem dürfen wir folgen und zum Vater kommen. Wir haben es ja eben auch im Lied gesungen. Aber dieses Gleichnis lässt noch ein Stückchen tiefer blicken. Es ist eben nicht nur der eine Sohn, übrigens der andere Sohn, der zu Hause geblieben ist, ist auch ein verlorener Sohn. Lest zu Hause mal das Gleichnis weiter, das hört ja da nicht auf, wo wir heute aufgehört haben. In diesem verlorenen Sohn ist jeder Mensch abgebildet. Auch du und ich, wirklich jeder Mensch ist ein verlorener Sohn zunächst mal. Denn seit Adam und Eva, seit dem Paradies und der Vertreibung aus dem Paradies, ist jeder aus der Gemeinschaft Gottes erst einmal draußen. Und warum mussten Adam und Eva, die ersten Menschen aus dem Paradies, aus der Gemeinschaft mit Gott raus? Weil sie ihr Leben in die eigene Hand genommen haben. Ich sage es mal ein bisschen moderner, so steht es natürlich nicht in der Bibel, im Alten Testament, aber es ist es im Grunde genommen. Mich interessiert nicht, was Gott sagt, ich nehme mein Leben in die eigene Hand, ich will mein eigener Herr sein. Das ist eigentlich die Sünde eines jeden Menschen, der ohne Gott lebt. Und auch die, die mit Gott leben, also auch wir, die wir so brav in Gottesdienst kommen am Sonntag, auch wir haben immer wieder Momente im Leben, wo wir unser Leben in die eigene Hand nehmen wollen und von Gott nichts wissen wollen. Jeder Mensch hat auf seine eigene Weise die Gaben, die Gott ihm geschenkt hat, verprasst. So wie der Sohn das Erbe, die Gabe des Vaters, die er geschenkt bekommen hat, verprasst, verprassen wir oft auch das, was Gott uns gibt. Oder lassen es einfach links liegen, ohne dass wir Gott danken, ohne dass wir Verantwortung für andere Menschen übernehmen mit dieser Gabe. Und so kann Paulus in den ersten Kapiteln im Römerbrief schreiben, dass alle Menschen schuldig geworden sind an Gott. So sind wir. Eigentlich ein sehr düsteres Bild, das auch in diesem Gleichnis zum Ausdruck kommt. Aber unser himmlischer Vater wartet und sehnt sich nach unserer Rückkehr. Er ist ja nicht schuld an den Problemen, die wir selber verursacht haben. Aber ganz gleich, was dein Problem, was deine Not ist, der Vater wartet darauf, dass du immer wieder zu ihm zurückkehrst. Denn Gott ist ein Gott, der vergibt. Und in dem Gleichnis finden wir nun auch drei kurze Merkmale, was diese Vergebung bedeutet oder wie sie ausschaut, was sie denn so beinhaltet. Zunächst einmal ist Gottes Vergebung voraussetzungslos. Als der Sohn nach Hause kommt, ich kann mir gut vorstellen, als er da vielleicht von Ferne seinen Vater stehen sieht, dass ihm so ein bisschen das Herz in die Hose rutscht. Ich kenne solche Situationen, wenn ich als Kind was getan habe, was meine Eltern nicht so gut geheißen haben, und wenn ich dann meinen Vater oder meine Mutter gesehen habe, dann, was passiert jetzt? Was kommt auf mich zu? Ja, und wahrscheinlich kennt ihr alle solche Situationen. Und was erlebt der Sohn? Er erlebt Vergebung und nicht ein Vorwurf. Nicht das Zurückstoßen, ich will nichts mehr von dir wissen. Oder gar eine Strafe. Er wird nicht einmal die auswendig gelernten Sätze seiner Reue los, die er sich schon so zurechtgelegt hat. Was sage ich denn meinem Vater, wenn ich jetzt ihm begegne? Nicht einmal dazu kommt es. Der Vater läuft ihm entgegen, was ein orientalischer Patriarch nie tut in seinem Leben. Der läuft nicht. Ja? Der wartet, bis die Leute auf ihn zukommen. Aber er läuft ihm entgegen. Er läuft seinem Sohn entgegen, der zerlumpt ist und stinkt nach Schweinen. Er nimmt ihn in den Arm, ehe der Sohn zu Ende gesprochen hat. Und mit seinem Kuss nimmt er ihn wieder als Sohn an. Und das bedeutet Vergebung, Wiederannahme. Alle ertragenen Frechheiten, und es muss schon für den Vater schon eine schlimme Situation gewesen sein. Ne? Der Sohn nimmt das Geld und haut ab. Eine Schande für die Familie, wirtschaftliche Verluste, all das wird bedeutungslos. Der Vater wartet und mit ihm die Vergebung. Gottes Vergebung ist voraussetzungslos. Und das ist etwas, was wir als Menschen so gar nicht kennen. Normalerweise sind wir doch misstrauisch, vorsichtig, wenn wir verletzt worden sind, gehen erstmal auf Abstand und wir erwarten Beweise echter Reue, bevor wir vergeben. Aber so ist nicht Gott. Er vergibt. Gottes Vergebung ist also voraussetzungslos. Das bedeutet nicht, dass wir danach so weiterleben dürfen wie vorher. Ja? Gott erwartet dann schon, es steht zwar nicht in dem Gleichnis, aber an anderen Stellen der Bibel, er erwartet schon, dass sich unser Leben ändert nach der Vergebung. Aber Gott vergibt erstmal, damit wir unser Leben ändern können. Und dann ist Gottes Vergebung überwältigend groß. Rein menschlich gesehen wäre es doch oder hätte es doch gereicht, wenn der Vater ihm eine Schüssel Wasser hinstellt, wasch dich doch erstmal, werd erstmal sauber, da hast du auch ein paar schöne saubere Kleider zum Anziehen, Du brauchst auch gar nicht als Sklave, als Tagelöhne meinem Haus zu dienen. Vielleicht so ein halbes Jahr erstmal deine Schulden abarbeiten. Ja, alles gut. Das wäre vielleicht eine menschliche Reaktion gewesen. Aber was macht Gott? Aus dem Stand heraus, na gut, ein orientalischer Patriarch kann sowas. Aus dem Stand heraus gibt es ein rauschendes Fest. Es gibt neue Schuhe, es gibt den Siegelring, der ihn wieder als Sohn ausweist. Es gibt ein Festgewand, es gibt ein Mastkalb. Und alle sollen sich mit freuen. Und dieser Aufruf zur Freude, den finden wir auch in den Gleichnissen drumherum, wo es um den verlorenen Schatz geht, um die Perle. Es sind ja so einige Gleichnisse, wo Jesus erzählt, wo was verloren gegangen ist und wiedergefunden wird. Und da geht es immer um die Freude des Wiederfindens. Und Gott geizt nicht mit Güte. Denn wer Gottes Vergebung erlebt, der ist frei. Die Schuld ist nicht nur zugedeckt, sondern die Schuld ist weg. Im Alten Testament heißt es an einer Stelle, ins äußerste Meer, dort, wo sie keiner mehr hervorholen kann. Gott kennt unsere Schuld nicht mehr, weil seine Vergebung einfach überwältigend groß ist. Aber, und das ist das Dritte, was wir hier sehen können, Gottes Vergebung ist kostbar. Der Vater bietet alles auf, was die Küche und das Haus für die Feier hergeben. Dabei hat er doch schon ein halbes Vermögen in seinen Sohn gesteckt. Und jetzt auch noch das. Der himmlische Vater lässt es sich unwahrscheinlich viel kosten, uns Menschen, seine Kinder, wieder aufzunehmen. Der Vater gibt alles, alles, was er hat. Er hält nichts zurück. Alles, was da ist, wird hineingesteckt. Gott ist ein Vater, der uns liebt und liebt und liebt und wartet und wartet und wartet auf uns. Martin Luther hat mal gesagt, Gott ist ein glühender Ofen voller Liebe. Das erkennen wir hier in diesem Gleichnis. Denn seine Liebe ist die stärkste Kraft und er bietet alles auf, damit Vergebung möglich ist. Für die, die ernsthaft an ihn glauben und die diese Vergebung auch haben wollen. Aber Gott ist natürlich auch ein gerechter Gott. Und es reicht ihm nicht einfach nur ein Auge zuzudrücken und sagen, ah, passt schon, machen wir nur weiter so, sondern Schuld muss auch gesühnt werden. Aber diese Sühnung unserer Schuld obliegt nicht uns. Es ist nicht unsere Aufgabe, unsere Schuld bei Gott abzuarbeiten oder irgendwie durch irgendwelche, ja, und ich bin in einer Kirche aufgewachsen, wo man Schuld losgeworden ist, indem man 10 Vaterunser gebetet hat. Nein, das ist nicht Gottes Weg. Und er drückt auch nicht ein Auge zu. Er lässt seinen Sohn ans Kreuz gehen. Sein Sohn trägt die Schuld, unsere Schuld. Und nur durch seinen Tod kann das Grundproblem der Menschheit, die Schuld vor Gott, wirklich gelöst werden. Es gibt keine andere Lösung. Das Volk Israel hat es nicht geschafft durch das Halten oder Nichthalten der Gesetze. Kein Mensch heute, in welcher Religion auch immer, kann seine Schuld vor Gott abarbeiten durch irgendwelche frommen Leistungen. Aber so kostbar ist Gottes Vergebung, dass er das gibt, was er hat. Und das ist sein Sohn, Jesus Christus. Es war eine teuer bezahlte Erlösung dort am Kreuz. Und darum sind auch wir, die Erlösten, so kostbar bei Gott. Denn am Kreuz auf Golgatha bietet Gott alles auf, was er hat. Seinen einzigen Sohn. Mehr hat Gott nicht und weniger gibt er nicht für uns. Den Gott der Liebe und der Vergebung erfahren wir nicht durch endlose Diskussionen. Die vergebende Liebe erfährt nur der, der umkehrt und sich aufmacht, Gott unterm Kreuz zu begegnen. Denn dort steht der Vater mit offenen Armen und nicht irgendwo sonst. Und wir können Gott begegnen, wenn wir selbst bereit sind, auch anderen zu vergeben. Und wenn wir lernen, was Vergebung bedeutet, so wie wir es in der Gleichnisgeschichte vom verlorenen Sohn erkennen. Ja, auch für uns. Wenn wir anderen vergeben, auch uns kostet es manchmal viel, manchmal auch alles. Aber diese Vergebung ist es wert. Denn Gott heißt es nicht gut, wenn wir uns gegen ihn auflehnen und selbstsüchtig sind. Gott heißt es auch nicht gut, wenn wir im Unfrieden miteinander leben. Er hat deutlich gesagt in seinem Wort, was falsch ist in unserem Leben. Und trotzdem nimmt Gott uns an. Er hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt, noch bevor wir das erkannt haben. Gott ist in Vorleistung getreten, würden wir heute sagen, ohne zu wissen, wie wir darauf reagieren. Er hat uns schon geliebt, bevor wir auf diese Welt kamen. Und er empfängt jeden mit offenen Armen. Wenn wir ehrlich genug sind und unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit vom Geist Gottes zerbrechen lassen, wenn wir bereit sind, umzukehren, Schuld einzugestehen, anzuerkennen, ich bin schuld und nicht die anderen, dann erleben wir Vergebung bei Gott. Und dies gilt nicht nur für unsere Bekehrung, also nicht nur ein einziges Mal, sondern immer wieder, wenn wir uns verirrt haben. Denn der Vater erwartet uns mit offenen Augen. Im 1. Johannesbrief heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Und wer würde für sein Kind nicht alles geben, was er hat? Und so ist unser Gott. Er gibt alles, was wir haben. Und wir dürfen ein Fest feiern, weil Versöhnung etwas ist, was uns fröhlich machen darf. Amen.